Die Kolonialgeschichte im Schulunterricht. Sind viele Lehrbücher veraltet und wird überwiegend aus weißer Perspektive erzählt? Darüber wollen wir heute Mittag diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Bettina Köster. Nach dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd demonstrierten nicht nur Menschen in den USA, sondern auch auf deutschen Straßen mobilisierte die Black Lives Matter-Bewegung viele Menschen, die gegen alltäglichen Rassismus protestierten. Und in 15 Bundesländern laufen derzeit Petitionen, in denen gefordert wird, dass im Unterricht stärker auf Rassismus und die deutsche Kolonialgeschichte eingegangen werden soll. Schülerinnen sollen nicht nur in kurzen Projektwochen sensibilisiert werden, sondern auch die Lehrpläne müssten dringend überarbeitet werden. Wir wollen heute Mittag schauen, wie Kolonialgeschichte zurzeit überhaupt an den Schulen vermittelt wird und wo dringender Handlungsbedarf ist, sich mit deutscher Kolonialgeschichte weiter tiefgehender auseinanderzusetzen. Welches Handwerkszeug brauchen LehrerInnen dazu und inwiefern prägt unsere Kolonialgeschichte auch heute noch unser Miteinander im Alltag? All diese Fragen wollen wir heute Mittag diskutieren und Sie sind wie immer herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, vielleicht mit eigenen Beobachtungen oder eigenen Erfahrungen. Rufen Sie jetzt an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen Sie sie zurück. Aber jetzt stelle ich erstmal die Runde vor, mit der ich verbunden bin, beziehungsweise ein Gast ist bei mir auch im Studio. Das ist Abigail Fugger.
Genau, Abigail Fugger.
Sie ist Verfasserin der ersten Petition für mehr Beachtung von Rassismus und Kolonialgeschichte in Nordrhein-Westfalen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, Frau Fugger. Verbunden mit mir ist auch Eli Abeke aus dem Kölner Integrationsrat. Ich grüße Sie, Herr Abeke.
Ja, schönen Tag. Ich freue mich, in der Runde zu sein.
Alexandra Engelsdorfer ist auch mit dabei. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin an der Universität Marburg. Hallo, Frau Engelsdorfer.
Hallo, guten Tag.
Und schließlich Dr. Frank Schweppenstätte. Er ist Geschichtslehrer am Aposteln-Gymnasium in Köln und Fachleiter für Geschichte in der Lehrerausbildung. Hallo, Herr Schweppenstätte.
Ja, hallo, guten Tag.
Fangen wir nochmal erstmal an bei Frau Fugger, wie ich schon gesagt habe. Sie haben die erste Petition für mehr Beachtung von Rassismus Richtig. Und Kolonialgeschichte in Nordrhein-Westfalen verfasst. Was fordern Sie genau?
Also ich fordere, dass jede Landesregierung individuell, institutionell und strukturell Curriculum, ne, die Lehrpläne überarbeitet und Materialien zur Verfügung stellt.
Das heißt, das, was im Moment gelehrt wird, das reicht Ihnen nicht?
Das reicht nicht.
Warum nicht?
Da es zum Teil auch veraltet ist, ne, und auch sehr geprägt ist von vielen Kolonialdenkern von damals.
Mhm. Genau. Das heißt, in erster Linie aus weißer Perspektive
genau,
geschrieben, kann man das so sagen?
Perspektive, richtig.
Mhm. Sie sind ja selber hier in Köln aufgewachsen
Richtig.
Und hier auch zur Schule gegangen. Haben Sie noch Erinnerungen, wie denn hier über Kolonialzeit im Unterricht gesprochen wurde?
Also nicht wirklich. Wir haben dieses Thema nicht wirklich thematisiert, auch nicht in die Tiefe, also kaum.
Kaum, kaum. Dass Sie sich erinnern können. Jetzt vielleicht noch mal kurz auf die Petition zu sprechen. Wie viele Rückmeldungen haben Sie bisher bekommen?
Also positive Rückmeldungen von gewissen Leuten, die uns unterstützen. Ich habe auch einige Lehrerverbände angeschrieben. Da kam bis jetzt noch keine Rückmeldung, aber ich bin trotzdem auch zuversichtlich und optimistisch. Ich warte noch hier.
Ja. Wie viele haben denn unterschrieben?
Also deutschlandweit 94.000, die NRW-Petition 18.000.
Es gibt ja auch in anderen Bundesländern Petitionen. Haben die alle denselben Fokus, so wie Sie es eben beschrieben haben? Oder gibt es da auch nochmal länderspezifische Unterschiede?
Nein, wir haben alle denselben Fokus, genau.
Mhm. Herr Schweppenstätte, jetzt wurde eben angesprochen, Sie sind ja Geschichtslehrer hier am Aposteln-Gymnasium in Köln. Frau Fugger sagt, dass Kolonialgeschichte bei ihr im Unterricht gar keine Rolle gespielt hat oder gar nicht darüber, gar nicht unterrichtet wurde. Steht das denn nicht fest in Lehrplänen?
Ja, also erstmal muss ich zuallererst sagen, finde ich es gut, wenn eine Petition gestartet wird, die den Geschichtsunterricht beachtet und natürlich für Inhalte wirbt, die im Geschichtsunterricht durchgenommen werden sollen. Also, und für mehr Geschichtsunterricht ist es natürlich auch immer gut zu werben. Also erstmal der Impetus, den finde ich sehr, sehr gut. Jetzt ist es so, ich habe mir die Petitionen alle durchgelesen, mit teils identischen Texten, und dort wird behauptet, dass weit wichtige Teile der deutschen Geschichte ignoriert würden. Jetzt ist es aber so, dass in fast allen Bundesländern gerade neue Lehrpläne herausgekommen sind, die zwar kompetenzorientiert formuliert sind, die aber gleichwohl Inhalte auch festschreiben.
Entschuldigung, was heißt kompetenzorientiert?
Ja, Kompetenzorientierung heißt, man guckt hinterher, man sagt nicht mehr, welche Themen abgehandelt werden müssen im Unterricht, sondern man schreibt eher fest, welche Kompetenz, welche Fähigkeiten und Problemlösefähigkeiten Schülerinnen und Schüler hinterher haben sollen. Mit welchen Themen man das macht, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich festgeschrieben und detailliert festgeschrieben. Beispielsweise, wir befinden uns ja hier in Nordrhein-Westfalen jetzt erst einmal, darf ich Frau Fugger sagen, also die allerneuesten Lehrpläne sowohl für das Gymnasium G9, für die Realschule und auch für den großen Bereich der Gesellschaftslehre an den Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen schreiben beispielsweise fest, hier habe ich es mir rausgesucht, im Inhaltsfeld 6, die Schülerinnen und Schüler bewerten an einem konkreten Beispiel den Umgang mit geschichtskulturellen Zeugnissen deutscher Kolonialgeschichte unter Berücksichtigung digitaler Angebote. Wenn ich sozusagen dieses Kompetenzsprech mal übersetze, heißt das nichts anderes, dass wir im Bereich der deutschen Kolonialgeschichte uns ein Beispiel heraussuchen und schauen, wie wird daran erinnert, wie ist die kolonialgeschichtliche Zeit, die ja nur 30 Jahre jetzt gedauert hat im Deutschen Kaiserreich bis Mitte des Ersten Weltkrieges, wie ist die rezipiert worden, sowohl in den 20er Jahren in der Weimarer Republik, unter den Nationalsozialisten in den 30er und 40er Jahren und natürlich auch in der Bundesrepublik. Und dort gibt es vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten, auf die ich vielleicht später nochmal zurückkommen kann, um auch Beispiele zu bringen, wie man das im Unterricht auch machen kann. Also mit anderen Worten, um es kurz zu sagen, ich möchte eine Lanze brechen sozusagen für die neuen Lehrpläne, die dieses Thema gleichwohl berücksichtigen und auch, und ja, vielleicht kann man sicherlich fordern in größerer Breite, aber zu behaupten, dass sie gar nicht drin seien, das kann man nun auch nicht machen.
Mhm. Liegt das vielleicht auch noch mal an der Schule? Also kommt das, Sie sind jetzt am Gymnasium, Nein. Also dass es vielleicht an der Schule, wo Frau Fugger war, tatsächlich keinen Unterricht darüber gab?
Nein, das liegt nicht an der Schulform. Die Lehrpläne sind gerade was im Bereich, oder ich muss anders ausholen. Die deutsche Kolonialgeschichte wird im Rahmen des Imperialismus behandelt. Und dieser Imperialismus, der hat eine europäische Dimension. Und man geht häufig aus, man schaut sich an, wie hat Großbritannien Imperialismus betrieben, Frankreich, und geht dann auf Deutschland als recht verspätet, in Anführungszeichen, verspätete Kolonialmacht, Mitte der 1880er Jahre, und schaut dann, wie, macht dann so eine Art Tiefenbohrung und schaut an, wie das in den deutschen Kolonien oder was dort passiert ist. Das Beispiel, was fast immer gebracht wird und was ein sehr, sehr wichtiges ist, ist der Völkermord an den Herero und Nama 1904 bis 1908.
Namibia heute?
Ja, heute Namibia und einer der ersten Genozide des 20. Jahrhunderts. Und im Unterricht sieht das dann ganz konkret so aus, dass viele Kolleginnen und Kollegen erst einmal die Definition für Völkermord von der UN-Konvention von 1948 zugrunde legen, um danach zu schauen, trifft das auf den Aufstand und auch die Bekämpfung des Aufstandes in Namibia gegen die deutschen Kolonialherren zu. Und häufig ist es so, dass es zutrifft, und in der Tat, die Bundesregierung hat das vor kurzem tatsächlich auch als Völkermord anerkannt.
Eli Abicke, Sie sind seit 6 Jahren im Kölner Integrationsrat. Wenn Sie sich das jetzt anhören, was Herr Schweppenstedte zum Geschichtsunterricht gesagt hat, reicht Ihnen das so aus oder sagen Sie auch, wie Frau Fugger, das ist nicht genug?
Das reicht mir absolut nicht aus. Herr Schweppenstedte, er sieht das Ganze jetzt praktisch etwas wissenschaftlich und sehr, sehr theoretisch. Ja. Es ist im Übrigen immer wieder das gleiche Erklärung. Ja, Deutschland hat nur kurze Zeit überhaupt, wenn überhaupt, mit Kolonialgeschichte zu tun. Ja, ne, der Schöppenstädter erklärt das jetzt, markiert Umweg über Imperialismus und so weiter, was andere Länder wie Großbritannien und so weiter betrifft und so weiter. Nein, so kann man tatsächlich nicht argumentieren.
Ja? Was würden Sie sich denn wünschen, Herr Abicke, im Unterricht?
Ganz klipp und klar. Also, die unterschiedlichen Kulturministerien hier in Deutschland, die sollen sich tatsächlich hinsetzen, ja, und eine Reform auf den Tisch bringen. Ja, diese hin und her herumreden und versuchen, Geschichte zu gehen und das Erklärung zu geben und so weiter, das ist nur ein Abweichen und man weicht vom Thema ab.
Aber ja? Herr Abicke, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, Herr Schweppenstedter hat doch eben gesagt, dass da gerade sehr dran gearbeitet wird an den Lehrplänen und dass man immer Frage, schaut, dass man sich auch Frage, Beispiele herausschaut, herausnimmt.
Ja, die Frage ist, seit wann? Schauen Sie, meine Kind, ich bin heute ein Großvater von 2 Enkelkindern. Mein Sohn ist in Bremen geboren, der ist heute 34 Jahre alt. Meine Tochter ist 27 Jahre alt, hat auch eine Tochter. Beide sind Eltern geworden jetzt. Mein letzter Sohn, geborener Sohn, 9 Jahre alt, geht auch zur Schule in diesem Land, ja. Aber sie haben kein Mal auf ihren Unterrichtsplan Kolonialgeschichte von Deutschland gehört. Ja, wir diskutieren diese ganze Sachen zu Hause, ja. So,
das heißt, es wurde gar nicht behandelt.
Es wurde gar nicht. Das können Sie mir glauben. Wenn überhaupt, dann hat man ein bisschen von Amerika, weil Amerika ist immer so ein Vorzeigeland, wiederum aus Grund der Geschichte mit Deutschland, mehr nicht. Und wenn man weitergeht, vielleicht hört man irgendwas Exotisches. Ne? Und das sind nur Reproduktion von Kolonialismus, Reproduktion von Rassismus. Das sind Alltag. Ja,
darf ich dazu etwas sagen?
Herr Schweppenstedte, gerne.
Ja, danke schön. Ich habe vor kurzem in meinem Leistungskurs Geschichte haben wir das Thema der koloniale Blick gehabt. Und da haben wir uns Comics angeschaut, wie die diesen kolonialen Blick perpetuieren und reproduzieren und weitertragen. Tim im Kongo aus der Reihe von Hergé, Tim und Struppi, kennen viele, sehr, sehr viele. Ja. Und Tim im Kongo ist ein Paradebeispiel, ein sehr gutes Beispiel für diesen europäisch-kolonialen Blick auf die indigene Bevölkerung in Afrika und vor allem auf die Bevölkerung der eigenen Kolonien. Und wir haben das, wir nennen das im Geschichtsunterricht dekonstruieren, das heißt, wir machen nichts anderes als zu hinterfragen, welche Vorstellungen, welche Bilder, welche Sprache wird benutzt, um die anderen zu deklassifizieren und letztlich dann auch zu diskriminieren und denen vieles abzusprechen, wie Rationalität, Technikaffinität und so weiter. Und ein Schüler sagt hinterher, ja, ich habe das zu Hause mit meinen Eltern dann besprochen und die sagten, ach, wir haben das früher im Geschichtsunterricht nicht so behandelt. Also ja, es kann gut sein, dass das vor 10, 15 Jahren weniger stark unterrichtet worden ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, die Lehrpläne, unsere heutigen Lehrpläne in den Bundesländern haben diese Themen verankert. Eine andere Sache, über die wir sehr gerne reden können, sind die Schulbücher, die ja diese Lehrpläne, die kommen ja vom Ministerium, die Lehrpläne umsetzen in Schulbücher, die dann eingesetzt werden sollen im Unterricht. Und da gibt es natürlich gute Kapitel zur deutschen Kolonialgeschichte und etwas schlechtere Kapitel. Darüber kann man sich unterhalten und ich gebe Ihnen recht, es nutzt heute, also es bringt nichts, wenn wir nur den kolonialen Blick reproduzieren. Das heißt, die Sprache nochmal aufnehmen, die Kolonialherren gegenüber den Kolonisierten benutzten, sondern das zu hinterfragen, welche Vorstellungen, welche Mentalitäten steckten dahinter. Und das kann man mit Schülerinnen und Schülern ganz hervorragend dekonstruieren.
Frau Fugger wollte direkt dazu noch was sagen.
Also ich bin der Meinung, dass der Völkermord an Herero und Nama kein Unterrichtsstoff ist. Selbst über dieses tragische Erlebnis wissen viele heute immer noch nicht Bescheid. Also ich finde, Sklaverei beginnt nicht mit Kolonialismus. Afrika war vorher eine Zivilisation und das muss man auch in den Lehrbüchern mit reinbringen. So wie die Sprache, rassistische Sprache ist mächtig, also Sprache ist generell mächtig und wir dürfen Rassismus nicht reproduzieren. Ich finde, da muss sich einiges tun in den Schulbüchern und ich finde auch in allen Schulformen.
Sie meinen also, es gibt rassistische Sprache in den Schulbüchern? Genau. Haben Sie ein Beispiel dafür?
Also, ich habe ein bisschen recherchiert mit Immanuel Kant, ne, ganz heikles Thema, da habe ich einiges herausgefunden, es gibt noch andere. Ne?
Sagen Sie mal das Beispiel.
Kleinen Augenblick.
Dass wir mal auch eine Vorstellung davon haben. Dann.
Okay, Moment.
Der Pippi Langstrumpf ist ein.
Herr Abeke, wollen Sie dazwischen?
Ja, kann ruhig.
Also, das berühmteste ist ja Pippi Langstrumpf. Ja, also das wird auch gerade jetzt von einem Afrodeutschen in Hamburg wieder aufgenommen. Ja. Mhm. Und sie übrigens hat auch eine Petition gestartet, gerade, ja, es geht um diesen Buch. Ja. So, das habe ich auch unterschrieben. Also im Raum Hamburg ist das auch unterwegs und sogar inzwischen bundesweit. Ja. So, aber zwischendurch, bevor Abigail ihr Punkt heraussucht, Erschöpfungsstellen. Also, in Unterricht verankert, ja, heißt ja nicht behandelt. Ja, diese Verankerung, das kenne ich auch zugute, dass es liegt einfach daran, dass wir hier in Deutschland noch nicht so weit sind, das so zu akzeptieren, dass in der Geschichte vieles, vieles falsch gemacht worden ist. So, und wenn wir in der Politik schauen, Außenpolitik Deutschland, gerade in Richtung Afrika, da hat man auch noch nicht so gedacht, dass man diese Geschichte so annimmt, dass man so weit kommt, dass man mit dem Betroffenen, ja, am Tisch sitzt, um dieses Thema so anzugehen, dass wir zu einem Punkt kommen, wo die Betroffenen angehört werden, sozusagen zu sagen, wo Druck ist. Wo,
Herr Abeke, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, im Unterricht stellen Sie sich das vor? Oder wie soll das sein? Das heißt,
gerade in dem Alter, in allen Schulformen, wenn die Kulturministerien hier in Deutschland das erst wirklich ernst meinen, sie werden sich hinsetzen und nicht so viel herumdoktern, sondern ja, das Ganze um Taten umsetzen. Dann werden sie auch Experten, ja, und zwar, ich sage, afrikanische Experten, ja, holen, afrikanische Experten in Lehrerausbildung integrieren. Inzwischen, wir haben die Initiative Schwarze Menschen hier in Deutschland, die das Thema schon seit Jahren angehen. Ja. Die sind hier präsent. Das sind die richtigen Adressen. Ja. Und es gibt sehr viele qualifizierte Menschen in dieser Runde, die dieses Thema angehen, ja, die so mal ansprechen.
Und ja, aber, da muss ich aber eine Lanze auch für die Lehrerausbildung sprechen. Ich spreche jetzt auch als Lehrerausbilder, der junge angehende Lehrerinnen und Lehrer im Fach Geschichte ausbildet. Jetzt nächste Woche haben wir eine Fortbildung mit Karim Feraidoni zum Thema Rassismuskritik in der Lehrerausbildung. Also wir stellen uns diesen Themen und versuchen dieses in unseren Lehrplan, das nennt man Curriculum, in unser Curriculum aufzunehmen und in die Lehrer und in der Lehrerausbildung auch wirksam werden zu lassen. Also wir stellen uns diesen Themen.
Wann kommt es? Schauen Sie, wann kommt es? Darum geht es jetzt. Wann kommt es endlich?
Ja, es dauert Ihnen zu lange alles, so verstehe ich das. Vielleicht ist das jetzt auch ein Punkt, wo wir Alexandra Engelsdorfer mit einbeziehen. Frau Engelsdorfer, Sie beschäftigen sich ja an der Universität Marburg mit Friedens- und Konfliktforschung, schreiben gerade Ihre Doktorarbeit zum Thema Postkolonialität und untersuchen Geschichtsbücher. Was ist Ihnen da jetzt aufgefallen? Wir haben gehört, das ist in den Älteren wahrscheinlich tatsächlich noch ein alter kolonialer Blick auch, aus dem erzählt wird. Es hat sich aber in den Jahren was getan. Haben Sie auch die Beobachtung gemacht?
Ja, ich muss kurz was richtigstellen. Also ich mache meine Doktorarbeit nicht zu Geschichtsbüchern tatsächlich, aber ich arbeite mit postkolonialen Theorien. Das ist ein bisschen was anderes, deswegen kann ich eher was zum Hintergrund sagen. Also Postkolonialität. Das sind mir jetzt schon so ein paar Dinge aufgefallen in der Diskussion. Also einmal denke ich, ist es nicht nur eine Frage des Geschichtsunterrichts, sondern es ist eine Frage von generell Wissenssystemen und was wird als legitimes Wissen, als Wahrheit anerkannt. Darüber wurde, glaube ich, auch gerade schon ein bisschen diskutiert. Ne? Mhm. Also welches Wissen wird als partikular, also als besonderes Wissen, als anderes Wissen gekennzeichnet? Und welches Wissen gilt als vermeintlich neutrales Wissen? Und wessen Geschichte wird dementsprechend auch erzählt? Und ich denke, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir hatten jetzt, was vernachlässigt wird, ist die Frage von Kontinuität von kolonialen Strukturen, die wir immer noch finden, die sich eben auch durch Schulbücher ziehen und durch den Geschichtsunterricht ziehen. Und mit dieser Auffassung, dass Kolonialismus eine Geschichte ist, oder in der Geschichte zu verorten ist, wird eben auch vernachlässigt, dass sich immer noch koloniale Strukturen, zum Beispiel in rassistischen Strukturen, in Polizeigewalt und aktuellen Themen auch abbildet.
Also dass da so ein, Sie sehen da sozusagen eine Brücke auch.
Eine Brücke, ja, also genau, Strukturen, die sich eben immer noch wiederfinden. Also Kolonialismus ist deswegen auch so wichtig und vor allem die deutsche Kolonialgeschichte, weil sie eben nicht nur in der Vergangenheit zu verorten ist, nicht nur im Geschichtsunterricht wichtig ist, sondern weil die sich immer noch, diese Herrschaftsstrukturen immer noch weiter sichtbar sind im Alltag, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und auch in der Politik, würde ich sagen. Also auch es gibt auch eine Politik der Externalisierung. Sie haben ja in dem Ankündigungstext von der Sendung von Black Lives Matter gesprochen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum das jetzt gerade diskutiert wird, jetzt wo in den USA diese Polizeigewalt sichtbar geworden ist oder hier verhandelt wird und jetzt auf die Straße gegangen wird und das vor allem im Kontext von Polizeigewalt in den USA verhandelt wird und während hier in Deutschland schon jahrzehntelang und länger Polizeigewalt ausgeübt wird. Gegen BIPOC und so weiter. Und aber auch interessanterweise auf diesen Demonstrationen immer auf die Polizeigewalt woanders verwiesen wird. Und da sich auch eine Parallele, Stichwort Externalisierung, nicht nur woanders findet eben der Rassismus oder die kolonialen Strukturen ihre Ausprägung, sondern auch in einem Wann anders. Deswegen vorher mein Punkt mit dem Geschichtsunterricht. Das ist nicht nur ein Thema, das eben passiert ist, und dass wir jetzt aus so einer vergangenen Perspektive betrachten müssen, sondern wir müssen gucken, wie äußert sich das noch heute in unserem Alltag.
Tun Sie das, Herr Schweppenstätte?
Ja, der Geschichtsunterricht läuft ja schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so, dass wir vorne stehen und Schlachten erzählen oder erzählen, was passiert ist, und Schülerinnen und Schüler lernen Daten auswendig. Der moderne Geschichtsunterricht, den es seit 30, 40 Jahren gibt, zeichnet sich dadurch aus, dass wir verschiedene Perspektiven versuchen einzunehmen. Das heißt, Perspektiven durch Quellen. Und es ist mitnichten so, dass der koloniale Blick durch Schulbücher wieder auf eine Zeit erscheint, das muss ich als Schulbuchautor selber auch von mir weisen. Wir versuchen schon, verschiedene Quellen und Sichtweisen auf geschichtliche Ereignisse und geschichtliche Tragödien und Verbrechen so abzubilden, dass Schülerinnen und Schüler sich selber eine Meinung bilden können und auch selber ein Sachurteil und natürlich ein Werturteil fällen können, dass sie das selber bewerten können. Und ich habe eingangs ja vorgelesen, dass beispielsweise für alle Schulformen in jetzt beispielsweise für Nordrhein-Westfalen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein sollen, die deutsche Kolonialgeschichte bewerten zu können. Also tatsächlich unter Offenlegung eigener Wertmaßstäbe Stellung dazu zu nehmen. Ja, Herr Abeke, das klingt erstmal sehr theoretisch. Ich mache das vielleicht an einem Beispiel deutlich. Wenn zum Beispiel, es bleibt nicht da stehen, dass wir untersuchen im Unterricht, was ist passiert 1904 am Waterberg in Namibia, in der alten deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, sondern wir gucken uns an, wie ist das rezipiert worden? Wie ist das rezipiert worden in Namibia selber? Wie ist das aber auch aufgenommen worden in Deutschland, nachdem auch vor allem Deutschland auch die Kolonien verloren hatte? Oder zu Recht natürlich im Ersten Weltkrieg dann verloren hat. So, und dann fällt der Blick auf beispielsweise Denkmäler. Denkmäler in Deutschland, Straßennamen, die nach alten Kolonialherren benannt worden sind. In Hamburg, in München, in Köln und an vielen anderen Orten auch. Oder Denkmäler für beispielsweise für Hermann von Wissmann, einem Kriegsverbrecher in Deutsch-Ostafrika. Ja, da gibt es zwei, drei Denkmäler. Da steht heute noch die Plakette, das Dankbare dem deutschen, größten deutschen Afrikaner, das dankbare Vaterland.
Karl Hagenbeck zum Beispiel.
Oder Hagenbeck mit den Völkerschauen, ja. Aber das machen wir im Unterricht. Das ist gängige Praxis. Es gibt ganz viel Unterrichtsmaterial dazu.
Aber ich habe eine Frage. Ja? Ist es auch Pflicht oder ist es eher Wahl?
Das ist, nein, ich denke, das ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen im Geschichtsunterricht ist es ein Bedürfnis, diese Geschichte auch zu unterrichten. Und es ist natürlich spannend, weil das mit uns heute etwas zu tun hat. Diese Denkmäler stehen ja rum.
Aber seit wann ist das so? Seit wann ist das so? Ist ja vor kurzem
erst. Ich kann jetzt kein Datum sagen, aber die deutsche Kolonialgeschichte und Kolonialismus ist natürlich ausgehend von universitären Geschichtswissenschaft in den letzten 20 Jahren durch dank der Globalisierung stark in den Mittelpunkt gerückt. Und damit haben sich auch in der Geschichtslehrerausbildung Themen auch geändert, die dann auch Eingang in die Lehrpläne und damit auch in die Schulbücher gefunden haben. Also ich kann versichern, jetzt schlagen wir von 20 Schulbüchern in der Bundesrepublik, also schlagen wir 20 Bücher auf. Also in mindestens 18 würden wir das finden.
Klar Winkler hat sich bei uns gemeldet aus Erfurt. Grüße Sie, Frau Winkler. Hallo, Frau Winkler, sind Sie noch da?
Hören Sie mich?
Ja, jetzt höre ich Sie.
Alles klar.
Sie haben sich gemeldet.
Genau, also ich wollte mal was dazu sagen zu den ganzen Ausführungen, die jetzt hier gemacht werden und vor allem auch halt zu Herrn Schweppenstedtes Ausführungen, dass es ja alles im Geschichtsunterricht behandelt würde. Also ich habe vor 4 Jahren mein Abitur gemacht in Sachsen. Ich habe mich auch mit sehr vielen SchülerInnen darüber unterhalten, die an anderen Schulen ihr Abitur gemacht haben und wir haben alle genau dieselbe Erfahrung gemacht. Kolonialismus wird fast überhaupt nicht behandelt in den Schulen. Es wurde bei uns in einer einzigen Unterrichtsstunde behandelt und da kann man ja auch wirklich tolle Pläne haben, was die Schülerinnen danach für Kompetenzen entwickelt haben sollen, wenn es halt nur in einer einzigen Unterrichtsstunde behandelt wird und den Aufstand der Nama und Herero und den deutschen Völkermord an ihnen in einem 20-minütigen Schülervortrag, dann reicht es trotzdem nicht, auch wenn da tolle Ziele dahinter standen. Und so wurde es halt bei uns gehandhabt. Aus meiner Sicht hat sich da eben auch noch nicht so viel verändert. Also ich habe jetzt auch mit jüngeren SchülerInnen Kontakt. Und aus meiner Sicht sind halt die Beispiele, die Herr Schweppenstedt auch gebracht hat, überhaupt nicht repräsentativ, weil er Sachen aus dem Geschichtsleistungskurs nimmt. Im Geschichtsleistungskurs, die Leute bekommen vielleicht wirklich noch eine ausführlichere Meinung oder ein ausführliches Bild vom deutschen Kolonialismus, von deutschen Kolonialaktivitäten, aber alle anderen, die im Geschichtsgrundkurs sind, Leute, die die Realschule besuchen, die haben meistens überhaupt gar keine Ahnung, was deutsche Aktivitäten sind. Der Tenor, der unter allem Unterricht liegt, der Kolonialismus behandelt, ist immer, ja, Deutschland war ja gar nicht so schlimm. Die Hauptsachen haben Großbritannien gemacht, Frankreich, aber was Deutschland da gemacht hat, die waren ja auch ganz schnell wieder raus. Das war überhaupt nicht schlimm. Und was der deutsche Schuld war, wird heute noch überhaupt nicht angemessen behandelt.
Frau Winkler, die Frau Fugger möchte direkt zu Ihnen was sagen.
Genau, dem kann ich alles nur zustimmen. In der aktuellsten Ausgabe der Cornelsen, aus diesem Jahr kommt der Herore- und Nameaufstand vor, aber nur im Gymnasium. Die Realschüler der 8. Klasse bekommen zum Beispiel kein Wort davon zu hören. Und ich finde, genau da ist auch der Punkt. Das ist nicht in allen Schulformen, es ist halt auch nicht Pflicht. Genau wie Sie es gesagt haben.
Ja. Frau Winkler, vielleicht noch mal die Frage anschließend, haben Sie sich dann selber sozusagen auf Spurensuche begeben und sich da selber irgendwie also Materialien herangeschafft, um sich zu informieren?
Ja, also es kam tatsächlich, dass ich damals diesen SchülerInnen-Vortrag gemacht habe, der da 20 Minuten lang war über die Nama und Herero, und daraufhin habe ich mich dann auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und ich habe mich danach auch in meinem Studium sehr viel mit Kolonialismus beschäftigt, aber ich rede natürlich mit vielen Leuten, die darüber halt jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben und eben immer denken, dass Deutschland da überhaupt nicht dran teilgenommen hat oder nur so ganz wenig und ja auch gleich wieder die Kolonien verloren hat.
Haben Sie auf der Petition unterschrieben? Wussten Sie jetzt was von der Petition?
Nee, von der Petition wusste ich jetzt noch nichts.
Danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Winkler. Und jetzt grüße ich Kurt Hirschler aus Hamburg. Hallo, Herr Hirschler.
Moin Moin, hallo an die Runde.
Wie ist denn Ihr Beitrag?
Ich hatte eine Mail geschrieben. Ich fand das Thema sehr, sehr spannend. Und wir haben 2015, also schon vor 5 Jahren, mit der Uni Hamburg und jeweils 3 Schulen aus Hamburg und Dar es Salaam ein Projekt gemacht zum Thema Postcolonial Memory Cultures in den beiden Städten. Also es ging darum, ja, nicht nur zu fragen, was ist damals eigentlich vor 100 Jahren irgendwo passiert, sondern im Austausch mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern aus einer ehemaligen, wenn man so sagen darf, kolonialen Gründung, gemeinsam zu erarbeiten, welche kolonialen Bezüge es in den jeweiligen Städten gibt, wie wir heute mit diesen Bezügen eigentlich umgehen und auch was vom Kolonialismus eigentlich übrig ist. Eben, dass es, die Kollegin von der Uni Marburg sagte das ja, keine reine Verortung in der Vergangenheit sein sollte, sondern die Frage ist, wo überdauert Kolonialismus eigentlich? In Rassismus, in Weltbildern, in Beziehungen, die es zwischen, ja, sagen wir Hamburg und Dar es Salaam, zwischen Schulen hier und dort gibt.
Wie war denn der Kontakt also zustande gekommen? Kannten Sie die Schulen? Oder weil das ist ja, denke ich mal, nicht jeder Lehrer hat ja jetzt Kontakt zu ausländischen Schulen in Afrika.
Ja, ich bin Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Tansania und bin regelmäßig dort und kannte eben auch ein paar Schulen und habe die angesprochen. Die Hamburger Schulen hat eine Kollegin organisiert, das war eigentlich schwieriger. Die Hamburger Schulen zu finden, weil die in ihrem Schulalltag stecken und wir konnten das eben auch nicht in den Schulunterricht verorten. Wir mussten dafür extra Projekte teilweise machen neben dem normalen Unterricht. Und interessanterweise auch die Lehrerinnen und Lehrer hatten kaum Ahnung von Kolonialgeschichte.
Und wie war es bei den SchülerInnen?
Die hatten natürlich erst recht keine Ahnung. Interesse war immens.
Nein, ich meine, wie ist das Interesse gewesen? Das meinte ich jetzt eher. Also war da sehr eine große Offenheit da oder eher ein bisschen Skepsis?
Das Interesse war immens, insbesondere in Hamburg. Die hatten alle keine Ahnung davon, noch nie davon gehört. Und das waren Oberstufen. Also die hatten schon ein paar Jährchen Geschichtsunterricht hinter sich, aber keine Ahnung, dass Deutschland überhaupt Kolonien hatte. Und waren sehr, sehr begeistert und sehr betroffen. Wir hatten auch immer sehr viele lokale Bezüge, also wo gerade in Hamburg, Deutschlands ehemalige Kolonialhauptstadt, wo kann man das überall noch finden? Und die Spuren sind überdeutlich und überall und unkommentiert.
Herr Hirschler, wie ist Ihr Eindruck? Müsste vielleicht auch so ein aktiver Schüleraustausch, sage ich jetzt mal, stärker dann auch vielleicht in Lehrplänen verankert werden?
Halte ich grundsätzlich für sinnvoll, ist aber nicht einfach zu organisieren. Erstens, wie Sie schon sagten, die meisten Lehrerinnen und Lehrer, Schüler oder Schulen haben ja keine Kontakte. Und zweitens, auch Lehrerinnen und Lehrer sind in unserer von kolonialen Sichtweisen zutiefst geprägten deutschen Gesellschaft aufgewachsen und hier sozialisiert. Und auch sie haben für sie ist es nicht einfach, wirklich einen nicht-kolonialen Blick auf so eine Beziehung zu werfen. Ich erlebe das auch an ganz vielen deutsch-afrikanischen Schulpartnerschaften, die hehre Ziele haben, aber letztlich koloniale Muster reproduzieren.
Sagen Sie uns mal ein Beispiel, weil ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Das mit dem Reproduzieren kolonialer Beziehungen.
Ja.
Naja, Sie brauchen nur zu erwähnen, dass es eine Schulpartnerschaft geben könnte zwischen einer Schule in Deutschland und in einem afrikanischen Land. Und schon fangen die Deutschen an, Geld zu sammeln, weil sie denen helfen wollen. Also die Beziehung wird grundsätzlich als eine hierarchische gedacht. Wir wissen, haben können,
genau.
Die wissen nicht, haben nicht, können nicht. Also ist klar, we have to help the Africans, weil die können nicht. So, was können wir von unseren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen? Ist schon schwer, deutschen Lehrerinnen und Lehrern die Idee nahezulegen, dass diese Afrikaner da unten, ne, dass das Kolleginnen und Kollegen sind. Die Frage, was können wir im Austausch lernen? Das ist das anzunehmen, dass man auf gleichem Level voneinander und miteinander lernen kann, ist für deutsche Lehrerinnen und Lehrer oft ganz schwer.
Ja. Wer hat eben Ja gesagt? Herr Abelke oder Herr Schweppenstetter?
Ich habe Ja gesagt. Herr Hessler, wirklich, Sie sprechen mir aus der Seele, also das ist trifft genau. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben hier in Deutschland als Afrikaner. Ja? Und auf allen Ebenen wird man immer so belächelt. Ja? Ich bin von zu Hause ein Architekt. Ich habe in Bremen studiert. Seit 2001 lebe ich hier in Köln. Ja? Wenn ich Ihnen erzähle, was ich hier in meinem architektonischen Laufbahn schon bis jetzt erlebt habe, dann werden jetzt wirklich lachen. Ja? So, genau so ist es. Wenn man auf kollegialer Ebene das nicht hinkriegt, ja, und wohlgemerkt, man stellt sich hin hier als Europäer, als Deutscher, der Besserwisser, also derjenige, der jetzt belehrt ist, also, ne, so. Oder nur man geht rüber und reproduziert in all diesen Vorurteile, ja, so. Und diese Bild, dass man Geld in der Tasche nimmt und dort, ja, die armen Afrikaner, ja, wir kommen jetzt und helfen euch und so weiter, weil ihr überhaupt keine Ahnung haben und so weiter. Das steckt so tief drin, so erziehen wir auch unsere Kinder. Keine Wunder, dass die Kinder gar nicht von all das, was in Hamburg, ja, herrscht, also zu meiner Zeit in Bremen, also in den 80er Jahren, wie oft, ja, sind wir dort hingefahren, ja, und gerade dieses Thema, ja, mit anderen Kollegen dort, meistens in der linken Szene, wie oft sind wir auf der Straße gegangen, ja, so, aber das wird einfach nicht behandelt. Das ist genau, was ich vorhin Herrn Schöppenstetter gesagt habe, ja, wann, ja, wenn in den unterschiedlichen in Kolikora, ja, immer wieder so erwähnt wird, ja, wir machen was, ja, so, aber bis heute sind wir nicht. Mein Sohn, er geht zur Schule, wenn ich ihn ja zu Hause nicht erzählen würde, wie es damals in Nigeria war, als die Engländer da reingedrungen sind, würde er gar nicht von wissen.
Ja, ja. So. Ja, Herr Abelke, das ist ja ein Plädoyer für mehr Geschichtsunterricht insgesamt. Also, ich will jetzt nicht den Part jetzt des ganz konservativen Geschichtslehrers einnehmen. Ich denke auch, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Und Sie sagten ja zum Schluss, dass sich das durch alle Gesellschaftsbereiche durchzieht und schon seit langem. Das ist nicht nur die Schule kann hier sicherlich sehr vieles leisten. Und ich habe ja auch zu Beginn gesagt, dass wir in der Lehrerausbildung jetzt auch rassismuskritisches Denken mit einziehen und die Vorgaben, also Benachteiligungen aufheben, unseren Auftrag auch neu füllen und auch mit neuen Themen füllen, die wir vor 5 oder 10 Jahren so noch nicht im Blick hatten.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf.
Ja, Frau Engelsdorfer aus Marburg. Mhm.
Genau, also es wurde ja gerade gesagt von Herrn Schöppenstedt, dass es eben inhaltlich da schon ein Zugewachs gegeben hat, was das Wissen angeht, was Geschichtswissen angeht. Und was die Diversität dieses Wissens angeht, das mag sein. Wie gesagt, ich bin nicht in diesen Schulbuchprozessen so arg drinnen. Aber was gerade auch noch mal deutlich geworden ist, finde ich, in der Diskussion davor, ist ja nicht nur die Frage, welche Inhalte werden abgedeckt, sondern auch ganz wichtig ist, wie werden sie abgedeckt, wie wird dieses Wissen produziert wie wird es markiert, das Wissen? Also in welche Positionen und Machtstrukturen sind diese Personen eingebunden, die da dargestellt werden? Und wer gibt auch den Geschichtsunterricht? Das ist auch nochmal eine wichtige Frage, denke ich auch. Und damit verbunden auch, wer wird denn mit dem Wissen adressiert, das da dargestellt wird im Geschichtsunterricht?
Ich würde gerne noch mal eine Frage an Herrn Schöppenstedt stellen. Und zwar haben wir ja eben gehört von Herrn Hirschler aus Hamburg, dass er gesagt hat, dass die Lehrer doch eher alle gleich so eine Haltung haben, wie können wir helfen, anstatt auf Augenhöhe mit Lehrern aus Afrika Kontakt aufzunehmen. Ist das etwas, was Sie auch beobachten unter den LehrerInnen?
Ja, da muss ich ehrlich sagen, ja. Das ist aber jetzt kein Problem des Geschichtsunterrichts. Aber das stimmt schon. In der Forschung wird das ja Afropessimismus genannt. Afropessimismus, dass sobald das die Vorstellungswelt Afrika hervorgerufen wird, dass man sofort in so eine helfende, fast paternalistische, väterliche Haltung verfällt, wo man sagt, ich muss euch Armen ja helfen. Das ist natürlich, das müssen wir überwinden, das ist ganz klar. Und diese Vorstellung, ja, es gibt tatsächlich Partnerschaften zwischen deutschen Schulen und afrikanischen Schulen und auch Projektunterstützungen, vor allem Projektunterstützungen, wo Geld gesammelt wird, um bestimmte gezielte Projekte zu unterstützen in bestimmten Ländern. Das ist natürlich auch gut. Aber wir haben eben noch mit Kollegen darüber gesprochen, dass sobald, wir haben ja Vorstellungen von Afrika im Kopf, Hütten, Staub, in den Nachrichten kommen fast nur Kinder, barfüßige Kinder vor, also ohne Schuhe, das sind Bilder, die sich perpetuieren, die sich festsetzen. Und da sind Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch nicht gefeit vor. Also in Köln gibt es das Rautenstrauch-Joost-Museum, das hat eine kleine Mini-Ausstellung über den Blick auf das Fremde und vor allem auf Afrika. Und da werden all die Vorurteile, die Stereotypen, die Klischees, die wir so im Kopf auch heute mit uns noch herumtragen, offengelegt. Und diese Prozesse auch in die Schule, wir gehen mit Schülerinnen und Schülern auch in dieses Museum rein und auch in diesen Raum, ist schon wichtig, dass wir das in der Schule auch mit unseren Leuten auch besprechen und durchsprechen. Und das fängt ja bei den Worten an und hört bei den Vorstellungen auf. Also ich kann nur sagen, das sind dicke Bretter, die wir da bohren. Wir geben unser Bestes, versuchen das in der Lehrerausbildung auch zu implementieren. Ich habe da gesagt, in den Schulbüchern ist es allmählich angekommen, in den Lehrplänen sowieso. Das dauert immer eine Zeit lang, bis es auch in die Schulbücher kommt. Letztlich ist das ein Plädoyer natürlich für die Stärkung des Geschichtsunterrichtes. Aber ich wollte gerne noch mal einen Gedanken äußern. Kolonialismus verengt sich nicht nur auf die Zeit des Imperialismus. Im Geschichtsunterricht wird schon durch die Geschichte hindurch auch immer wieder Kolonialismus behandelt, in den verschiedenen Epochen und in den verschiedenen Räumen der Welt, angefangen bei den alten Griechen, ja, die wie Frösche um den Teich des Mittelmeeres saßen und Kolonien unter Italien und so gegründet haben, bis hin natürlich zu den sogenannten Entdeckungsfahrten Europas zu Beginn der frühen Neuzeit, Kolumbus und Co. Und der Handel, der transatlantische Handel, der sich daraus dann ergab, und dann sind wir bei Abigails Thema, dann, Sie sagten eben, dann kommt sozusagen der Sklavenhandel auch in den Blick. In welcher Tiefe, das muss man natürlich auch gucken. Wir haben nur 2 Stunden in der Sekundarstufe 1 an allen Schulformen, nur 2 Stunden pro Woche. Das ist nicht so viel. Und also wir geben unser Bestes, und ich kann also für die Kollegen, Kolleginnen da nur eine Lanze brechen, dass viele, viele da auch versuchen, das zu hinterfragen. Und vielleicht als allerletzten Gedanken die Multiperspektivität auf Geschichte. Geschichte ist gedeutete Vergangenheit, und das ist immer Interpretation. Und das versuchen wir im Unterricht schon offen zu legen. Wer deutet hier wie welche Ereignisse? Und wer hat hier überhaupt die Deutungshoheit und kann sagen, das ist so und so gewesen oder das ist aus diesen Gründen so gewesen? Und das versuchen wir an geeigneten Stellen zu hinterfragen. Also, aber wie gesagt, das sind dicke Bretter, die wir bohren, und wir hoffen, dass das bei den Schülerinnen und Schülern auch ankommt und sie das auch in ihrem Lebenswelt und in den Alltag auch umsetzen können. Das hoffen wir natürlich.
Ich habe da mal ein Beispiel aus einem Geschichtsbuch für die 7. bis 9. Klasse. Und das Erscheinungsjahr ist 2007. Und im Kapitel Neuer Imperialismus und der Wettlauf um Afrika über die Auswirkungen des Kolonialismus wird kein Wort darüber verloren, dass unzählige Menschen in den Kolonien starben. Am Ende wird den Schülerinnen und Schülern die Frage gestellt, ob der Kolonialismus ein Desaster oder vielleicht doch ein Vorteil für den afrikanischen Kontinent war.
Ja. Also diese Fragen gibt es in der neuen Schulbuchgeneration nicht mehr. Es gibt tatsächlich solche Fragen. Welche positiven Auswirkungen hatte der Kolonialismus auf dieses oder jenes Land? Das sind natürlich ganz unsägliche Arbeitsaufträge, die es heute so in den Schulbüchern nicht mehr gibt. Sie sagten, es ist von 07. Das ist schon länger her. Und also ich kann nur sagen, also die neue Generation beachtet das schon. Und
Also da hat sich was getan.
Ja.
Kossi Kondo hat sich gemeldet bei uns. Grüße Sie, Herr Kondo.
Ja, Kondo, mein Name. Ja, guten Tag alle. Guten Tag in die Runde.
Sie haben zugehört und haben auch eine Beobachtung, die Sie uns mitteilen wollen.
Ja, meine Frau und ich, wir haben das mit großem Interesse, zufällig, ne, das mal also zugehört vom Anfang an. Und unterwegs sind wir, aber wir sind gerade angehalten. Ich möchte noch mal wirklich mich herzlich auch nochmal reinbringen in diese Runde. Vor allem möchte ich wirklich danken, dass DLF solche Themen wirklich so gut bringt. Und ich komme aus Togo. Togo war ja deutsche Kolonie, brauche ich ja nicht in dieser Runde jetzt, ne, nicht zu sagen. Mhm. Aber danke, dass so eine Petition auf den Weg gebracht ist, noch an Schwester Abigail, ja, und die anderen Kollegen, ja. Und also wirklich, also tolle Sache, dass man wirklich diese Plattform nutzt, um darüber zu diskutieren.
Herr Kondo, haben Sie auch eine eigene Erfahrung? Sind Sie hier in Deutschland zur Schule gegangen? Können Sie sich erinnern, wie über Kolonialgeschichte gesprochen wurde in der Schule? Oder haben Sie Kinder?
Ja. Genau, ich verfasse das mal ganz kurz. Genau, also ich hoffe. Ja, ich bin hier zu Universität, ne, also gegangen, bin selber Maschinenbauingenieur, ja, und also meine Erfahrung damals war ja so, wenn ich meine Kollegen, Studienkollegen gesagt, ich komme aus Togo, also das war ja ganz, ganz wenige, die wussten, also wo Togo, was Togo ist. Das hat mich schon wirklich echt sehr enttäuscht damals, weil Togo war ja deutsche Kolonie, und also gerade wo wir heute über Geschichte sprechen, das zu erfahren, dass wirklich man nicht weiß, ne, also wo Togo liegt, ne, und so weiter. Das ist das. Aber ich möchte nochmal Herrn Schöpfenstein nochmal ermutigen, weiterzumachen. Also so in der Form, so wie er wirklich engagiert, das mal vorbringt. Aber ich persönlich meine, es ist noch eine dicke Luft, ne, noch nach oben.
Ja, Herr Schöpfenstein hat ja auch gesagt, es sind dicke Bretter, die da noch zu bohren sind.
Jawohl. Ja, definitiv. Ich bin dabei. So, und das wichtige Punkt, was ich nochmal dazu sagen will, meine persönliche Erfahrung ist ja nicht so wichtig für mich, ne, so bin ich, aber wie gehen wir in Zukunft weiter? Darum geht es mir. Ne? Mhm. Aus der Geschichte lerne, um die Zukunft besser zu bauen. So, und da habe ich 2 Punkte. Also aus Geschichte lerne ich, dass man sagt, also nie mehr so wie wieder. Ja? So, wenn das in den Köpfen transportiert werden könnte, dann muss das wirklich, also, ja, dann gibt es keinen anderen Ort wie, also bessere Ort wie Schule. Da müssen das wirklich in den Köpfen her. Es sei denn, wir wollen auch mit der Geschichte was anderes erreichen. Ja, also das möchte ich jetzt nicht in der Runde unterstellen, dass man sagt, ja, aus der Geschichte wollen wir zeigen, dass wir da wirklich übermächtig waren und so weiter. Und das gilt auch wirklich heute nicht mehr. Also, sondern ich denke mal, dass wir alle positiv da jetzt nochmal dran gehen und sagen, ja, pass auf, meine Urväter waren dort, haben das da begonnen. Es ist schon wirklich eine Schande, dass man 120 Jahre später erstmal überhaupt an diesem Völkermord, der erste Völkermord des Jahrhunderts, man sich bekennt. Ne? Das ist schade. Das muss man, das wird auch mal hin in der Schule zu sagen. Ja?
Herr Kondo, so, vielleicht einmal ganz kurz dazwischen. Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, dass Sie auch in die Schule gehen und selber einfach mal ein bisschen berichten, wie wir das eben halt auch als Idee mal von Herrn Herrn Abeke gehört haben?
Aber gerne. Meine Frau hat das schon öfter hier im Gifhorner Bereich schon sowas mal gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, dass, also sie war nicht dabei. Sie hat erst mal gesehen, wie die Kinder mit ganzen Augen dann sowas dann hören. Ne, und das waren wirklich perplex. Oh, wir wussten nicht. Also die Geschichte kann ich mal kurz mal erzählen. Meine Frau war ja also auf der Straße von Schülern. Ne, ich glaube, das war Gymnasiumschüler. Angegriffen oder beleidigt worden. Mhm. Ja, du Asylant und so weiter. Ne? Und dann hat meine Frau nicht aufgegeben, hat die Frau dann die Schüler verfolgt bis auf den Schulhof, bis zum Klassenraum, bis zum Sekretariat. Und dann hat der Lehrer, ich hoffe, dass er ein Geschichtelehrer war, hat er wirklich noch den Mut gehabt, meine Frau mit dir in den Schulraum von der Klasse von diesem Lehrer. Mhm. Und um das mal so zu bearbeiten, dann hat sie meine Frau ihre Geschichte erzählt, wo sie herkommt, dass sie wirklich Jurist ist, kann man ja nicht von außen sehen und alles. Ne? Solche Sachen begegnen uns wirklich lang, nicht täglich, aber immer wieder. Ja.
Schön, dass Sie uns dieses Beispiel erzählt haben, Herr Kondo. Unsere Sendezeit nähert sich dem Ende. Und was Sie nicht sehen können, ist, dass Frau Fugger hier die ganze Zeit die Hand hebt. Deshalb möchte ich Sie jetzt noch zu Wort kommen lassen.
Genau. Es sind ja nicht nur die Bücher, auch die Haltung sollte sich ändern. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch Lehrpersonal mit Antirassismus-Projekten schulen muss, ne, in dem Bereich, dass sie auch sensibilisiert werden, ein Bewusstsein bekommen, ne, um gewisse Sachen auch in der Schule zu sehen, zu erkennen, wahrzunehmen und halt gewisse Sachen auch in der Schule zu stoppen. Ich meine, Kinder können halt auch ein bisschen fies sein und ich meine, dieses Privileg hat nicht jedes Kind. Man kann nicht auf die Eltern schauen, dass die Eltern Antirassismus zu Hause lehren. Deshalb finde ich, die Lehrer begleiten die Schüler auch ein Stück weit, ne, in ihrem Leben, haben auch ein bisschen Einfluss auf die Kinder. Ich finde, es ist wichtig, dass die Lehrer halt auch informative und aufgeschlossene Schüler bilden. Ne? Und das ist mir halt auch sehr wichtig. Ich lasse mich momentan zur Awareness-Expertin ausbilden, das heißt Bewusstsein schaffen auf Deutsch. Und später wird es auch so sein, dass ich halt auch in Schulen gehen werde, um halt auch Antirassismusprojekte durchzuführen, halt auch Lehrer zu schulen und sie auszubilden in dem Bereich.
Und zu sensibilisieren.
Genau, zu sensibilisieren.
Ich glaube, das haben wir jetzt alle mitnehmen können, dass da noch einiges an Nachholbedarf ist.
Genau,
es
sind ja nicht nur die Bücher.
Genau. Unsere Sendezeit geht dem Ende entgegen. Deshalb danke ich erstmal allen Hörerinnen und Hörern, die sich gemeldet haben und natürlich unseren Gästen, die dabei waren. Eli Abeke aus dem Kölner Integrationsrat, Abigail Fugger, Verfasserin der ersten Petition für mehr Beachtung von Rassismus und Kolonialgeschichte in Nordrhein-Westfalen, Alexandra Engelsdorfer, Friedens- und Konfliktforscherin an der Universität Marburg und Dr. Frank Schweppenstedte, Geschichtslehrer am Aposteln-Gymnasium in Köln und Fachleiter für Geschichte der Lehrerausbildung. Jetzt geht es im Programm weiter mit Corso und Kunst und Pop. Und in Campus verabschiedet sich am Mikrofon für heute Bettina Köster.